Aus der Vortragsreihe Anthroposophie kompakt vom Donnerstag, 11. März 2021. Freitod und Exit.
Suizid und assistierter Suizid. Ein sehr komplexes Thema, außerordentlich anspruchsvoll für die wenigen Minuten, die wir miteinander haben.
Und dazu gleich eine Vorbemerkung. Wir können nur sehr verkürzt und holzschnittartig einige wenige Bilder vor euch hinstellen und auf Vorgänge hinweisen, wie sie in der Regel ablaufen. Im einzelnen Fall kann vieles anders sein und muss vieles sehr individuell mit einbezogen werden.
Eine weitere Vorbemerkung ist die, dass wir hier eine Sichtweise darstellen und diese durch einen individuellen Zugang zum Thema geprägt worden ist. Wir sprechen keine Empfehlungen aus, wie man sich verhalten soll, und geben keine Richtlinien.
Gibt es in der Klinik Arlesheim eine Richtlinie zu dem Thema?
Nein, die gibt es an der Klinik nicht. Jeder muss in der Sache immer vollständig das eigene Gewissen sprechen lassen und voll und ganz die Verantwortung eigenständig übernehmen.
Wie können wir uns vergegenwärtigen, was im Tode vor sich geht, respektive nach dem Tode?
In den ersten 3 Tagen löst sich der Ätherleib ab von dem physischen Leib und das große Lebenstableau erscheint. Die Seele sieht ihr ganzes Leben, das von der Geburt bis zum Tod in der Zeit verlief, in Gleichzeitigkeit vor sich, in jedem Detail. So wird uns geschildert von Menschen, die zurückgekommen sind, die Nahtoderlebnisse hatten.
Auf Begriffe wie Ätherleib und physischer Leib sind wir bereits in einem früheren Podcast eingegangen. Den kann man sich jederzeit anhören, um ein besseres Verständnis dieser Begriffe zu erhalten.
Richtig. Daher stehen die Kurzvorträge auch miteinander im Zusammenhang, obwohl man sie natürlich auch unabhängig voneinander anhören kann. Zurück nun zum Thema, was nach dem Tod geschieht. Nachdem der Ätherleib sich abgelöst hat, ist noch der Astralleib da. Die Seele geht nun rückwärts durch alle Lebensereignisse hindurch, vom Tod zurück bis zur Geburt. Aber nicht nur der Zeitpfeil kehrt sich um, auch aktiv-passiv kehrt sich um. Die Seele erlebt die Taten von der anderen Seite, was sie getan von der Seite derer, auf die die Tat sich richtete, was sie erlitten von der Seite derer, die die Tat auf sie richteten. Durch den natürlichen Sterbeprozess hat der Astralleib schon begonnen, sich der Sinneswelt zu entwöhnen. Dieser Prozess geht nach dem Tod weiter. In der christlichen Terminologie heißt diese Phase das Fegefeuer oder Purgatorium. Sie dauert etwa 1/3 des Lebens, etwa die Zeit, die wir im Leben geschlafen haben. Das Ich, das im Tod mit dem Astral- und Ätherleib aus dem Körper herausgegangen ist, hat durch diese Prozesse Bilder und Erfahrungen aus dem Leben gesogen und tritt nun in die geistige Welt ein. Es beginnt seinen Gang durch die geistige Welt und bereitet eine neue Inkarnation vor. Daran sind dann noch eine Reihe weiterer und höherer Wesen beteiligt.
So der normale Ablauf, wenn der Mensch eines natürlichen Todes stirbt. Was ist anders, wenn der Mensch vorzeitig zu Tode kommt, sei es durch einen Unfall oder durch Gewalt?
Der Ätherleib ist noch weitgehend unverbraucht. Er hätte den Körper unter Umständen noch Jahrzehnte weiter beleben können. Diese nicht verbrauchten Lebenskräfte sind da. Es hat zur Folge, dass der Ätherleib sich nach dem Tod nicht so schnell auflöst, möglicherweise noch recht lange bestehen bleibt.
Und diese Kräfte sind spürbar. Wer sensibel ist und wer mit dem Menschen verbunden war, kann das spüren. Es können helfende Kräfte von diesen Ätherleibern Jungverstorbener ausgehen in der nachtodlichen Welt, aber auch für Angehörige und Menschen, die dem Verstorbenen verbunden bleiben.
Der Verstorbene selbst, der ja noch vieles in der Welt hätte tun wollen, entwickelt einen starken Willen für die nächste Inkarnation und kommt möglicherweise früher wieder. Im extremen Fall bei kleinen Kindern sogar unmittelbar. Es gibt mehrere Schilderungen, wo kurz nach dem Tod diese Seelen bei denselben Eltern wieder anklopfen und mit wenigen Jahren Verzögerung ihre Lebensarena doch betreten können.
Doch wie sind die Auswirkungen eines Unfall- oder Gewalttodes für den Astralleib?
Für den Astralleib sind die Auswirkungen erheblich massiver. Der Mensch steigt herab in die physische Welt, um sich zu inkarnieren. angezogen von der Sinneswelt, um zu lernen, um etwas zu tun in der Welt, was er sich vorgeburtlich vorgenommen hat. Der gewaltsame Tod reißt ihn aus diesem Lebensprojekt heraus, bevor es vollendet ist. Zum einen hat der Astralleib plötzlich das Instrument des Körpers, die Sinne, nicht mehr zur Verfügung. Die sinnlichen Bedürfnisse sind aber noch vollständig da, der Astralleib sucht sie zu befriedigen, kann es aber nicht mehr. Der Astralleib muss sich losreißen von der sinnlichen Welt. Ein großer Schmerz entsteht. Ein starkes Hitzegefühl steigt auf aus den unerfüllten und unerfüllbaren Bedürfnissen der Sinne, aus der Suche nach den physischen Organen. Aber auch eine große Kälte breitet sich aus durch den Durst nach nicht durchgeführten Taten, auch dafür fehlt der physische Körper. Diese Schmerzerlebnisse, die sengende Hitze, die verhärtende Kälte, sind sehr stark nach einem gewaltsamen Tod.
Schauen wir nun auf die Bedeutungsebene, auf die Schicksalsebene. Durch eine Gewalttat entsteht schlagartig eine karmische, also eine Schicksalsverbindung zwischen Täter und Opfer. Der Täter bindet sich an das Karma des Opfers. Die Verantwortung für das, was das Opfer jetzt nicht mehr ausführen kann, geht auf den Täter über. Beim Opfer entstehen sehr starke negative Gefühle gegenüber dem Täter. Diese Schicksalsverbindung wirkt sich auf das folgende, manchmal auf mehrere nachfolgende Leben aus. Die Verflechtung kann sehr komplex sein. Häufig kann das daraus ergebene Karma nicht allein getragen werden. Andere müssen helfen und Aufgaben übernehmen.
Das Opfer ist in der Regel viel stärker. Der Täter hat sich oft paralysiert und findet sich in einer Schicksalssackgasse.
Diese Tatsache hat zum Beispiel Hilde Domin gespürt und in ihrem Gedicht »Abel, steh auf« zum Ausdruck gebracht. Das Gedicht handelt von der tragischen Unumkehrbarkeit des ersten gewaltsamen Todes, des Todes von Abel durch die Hand seines Bruders Kain. Und es handelt von der Hoffnung auf einen Neuanfang. Das Gedicht findet ihr am Ende von diesem Podcast, gelesen von Hilde Domin.
Es ist uns wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass wir nur versuchen, auf einige Vorgänge aufmerksam zu machen, wie sie sich im Geistigen abspielen. Das hat nichts mit den Kategorien von Schuld, Moral, Ethik oder Recht und dergleichen zu tun. Alles Verhältnisse unserer sinnlichen Welt. Auch wenn wir von Täter und Opfer reden, so ist das rein deskriptiv zu verstehen und nicht im Sinne von Schuld oder Ähnlichem.
Beim Suizid nun sind Opfer und Täter dieselbe Person. Was ändert sich dadurch?
Beim Suizid fällt der Atmungsraum, der zwischen zwei Schicksalen, zwei Lebensgeschichten entstehen kann, weg. Ein ungeheures Einsamkeitsgefühl erzeugt sich in der Seele des Selbstmörders. Die starken negativen Gefühle richten sich gegen sich selbst. Diese Gefühle, der Schmerz, die Sehnsucht nach dem Körper, das Kältegefühl, alles ist noch viel krasser als bei einem gewaltsamen Tod durch eine äußere Ursache. Rudolf Steiner weist einmal darauf hin, dass die Erfahrungen, die eine Seele durch einen Suizid postmortem macht, so massiv seien, dass sie das in zukünftigen Inkarnationen nie wieder machen würde. Aus dem Grunde solle man, laut ihm, den Körper eines Selbstmörders nicht verbrennen, da die Seele den Körper immer noch sucht.
Wir möchten nochmals betonen, dass hier nur sehr verkürzt ganz allgemeine Gesichtspunkte angeführt werden können. Jeder Einzelfall ist individuell zu betrachten und kann unter Umständen sehr viel anders liegen. Für eine 14-Jährige zum Beispiel, die durch Mobbing in den Suizid getrieben wird, liegen die Dinge sehr viel anders. Hier ist auch das Ich noch gar nicht voll präsent. Wieder anders ist es bei denen, die am 11. September vor dem Feuer in die Tiefe sprangen.
Extrem wichtig ist es daher, dass wir als Angehörige oder Menschen im Umkreis der Person, die den Suizid gewählt hat, uns jeden immer vorschnellen Urteils enthalten. Alles Trachten, alle innere Stimmung muss immer auf eine helfende, unterstützende Haltung hingerichtet sein. Alle Sinnen darauf gehen, dieser Seele positive Empfindungen und viel Wärme entgegenzubringen.
Wie sieht es nun aus mit der Assistenz beim Suizid?
Stellen wir uns die Situation vor, wie sie am ehesten in unserem therapeutischen Alltag auftritt, dass ein unheilbarer Krankheitsprozess vorliegt, der mit einem massiven Verlust an Lebensqualität einhergeht. Grundsätzlich bleibt die Problematik eines Suizids, wie oben beschrieben, bestehen.
Doch was ist mit denen, die dabei helfen? Was heißt hier helfen?
Die Intention der Menschen, die das therapeutische Umfeld des Kranken bilden, muss immer auf die Aktivierung heilender Kräfte hin ausgerichtet sein. Bei allem Realismus in der Einschätzung der Situation eines Schwerkranken, auch wenn klar ist, dass die finale Phase eingesetzt hat, muss bis zuletzt der Möglichkeit eines Wunders, eine wenn auch noch so kleine Chance, eingeräumt werden.
Warum?
Es entstehen dadurch Willenskräfte, die über den Tod hinauswirken und die für die Seele des Patienten eine große Hilfe sein können. Anders ist es, wenn ich meine Intention auf das Ende richte, gar dem Ende Vorschub leiste, indem ich dem Patienten einen Freitod ermögliche. Dadurch nehme ich Kräfte weg.
Was heißt das nun für uns? Wie gehen wir mit Menschen mit Suizidabsicht um?
Wir müssen uns klarmachen, dass hinter jedem Todeswunsch, hinter jeder Suizidabsicht eine große innere Not steht. Der Entschluss ist nicht wirklich frei, sondern von großer Not getrieben. Auch liegt in der Regel das vor, dass der Mensch sich sehr stark mit seinem physischen Körper identifiziert hat, seine Identität nur physisch auffasst. Daher kommt die Auffassung, dass nach dem Tod sowieso alles vorbei und damit auch in gewisser Hinsicht es egal sei, wie man das Leben beendet. Sehr häufig aber zeigt sich, dass ein assistierter Freitod das Umfeld und besonders die Angehörigen massiv belastet, auch auf längere Sicht.
Mascha Kaleko, eine deutschsprachige Dichterin, hat es einmal so ausgedrückt: Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Mit dem Tod der anderen muss man leben.
Es ist uns aber oft möglich, im Verlaufe einer Erkrankung, die in einem Patienten den Suizidwunsch erwachsen lässt, frühzeitig einzugreifen. Eine fachkundige Beratung, die die Möglichkeiten zum Beispiel von Schmerzlinderung und von möglichster Wahrung der Autonomie und Würde aufzeigt, ist zentral. Denn häufig liegen hier die Wurzeln großer Ängste und des Gefühls der Auswegslosigkeit. Ganz wichtig sind das menschliche Umfeld und die Förderung der menschlichen Beziehungen, die einen enormen Einfluss auf die Urteilsbildung des Patienten haben. Zu nennen ist insbesondere auch die palliativmedizinische Begleitung des Patienten, wo heute eine breite Palette an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Gelingt es, diese Gesichtspunkte dem Patienten nahezubringen, verliert der Sterbewunsch manchmal seine Dringlichkeit.
Ein massives gesellschaftliches Problem sind finanzielle Überlegungen, wenn der Patient verhindern möchte, dass sein übers Leben aufgebautes Vermögen nicht mehr seinen Enkeln zur Verfügung steht, sondern durch seine aufwendige Pflege aufgezehrt wird. Auch hier besteht die Herausforderung für das soziale Umfeld des Patienten. Dies zeigt auch, dass individuelle Schicksale immer im Kontext der Zeit und der Verhältnisse der Gesellschaft, in die jemand hineingeboren ist, gesehen werden müssen. Dies gilt besonders bei kriegerischen Verhältnissen.
Zum Heilen bestimmte Hände, sei es auf ärztlicher, pflegerischer oder therapeutischer Seite, sollen immer auf das Heilen, Unterstützen, Begleiten und Lindern hin ausgerichtet sein. In diesem Zusammenhang ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, mehr Angebote für Suizidprävention zur Verfügung zu stellen. Für die Stabsstelle Organisationskultur der Klinik Allesheim, Birgit Beck und Rebecca Lang. Text Andreas Jeschke.
Abel, steh auf. Abel, steh auf. Es muss neu gespielt werden. Täglich muss es neu gespielt werden. Täglich muss die Antwort noch vor uns sein. Die Antwort muss ja sein können. Wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll die Antwort, diese einzig wichtige Antwort, sich je verändern? Wir können alle Kirchen schließen und alle Gesetzbücher abschaffen, in allen Sprachen der Erde, wenn du nur aufstehst und rückgängig machst. Die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt. Steh auf, damit kein sagt, damit es sagen kann, ich bin dein Hüter, Bruder. Wie sollte ich nicht dein Hüter sein? Täglich steh auf, damit wir es vor uns haben, dies. Ja, ich bin hier, ich dein Bruder. Damit die Kinder aber sich nicht mehr fürchten, weil keinig kein wird. Ich schreibe dies, ich ein Kind Abels, fürchte mich täglich vor der Antwort. Die Luft in meiner Lunge wird weniger, wie ich auf die Antwort warte. Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen. Die Feuer, die brennen. Das Feuer, das brennt auf der Erde, soll das Feuer von Abel sein. Und am Schwanz der Raketen sollen die Feuer von Abel sein.